Guten Abend, meine Damen und Herren. Kommen wir zur Sache, schreiten wir zur Tat, schaffen wir eine vollendete Tatsache. Ich lese Ihnen einen kurzen Text vor, über den nachher noch ein bisschen mehr zu erfahren ist. Ich werde dir den Witz vom Schneider erzählen. Warum? Um dich aufzumuntern. Er ist gar nicht lustig. Hör ihn dir nochmal an. Ein Engländer, der dringend eine gestreifte Hose für die Silvesterfeier braucht, begibt sich zu seinem Schneider, der seine Maße nimmt. So, das wäre geschafft. Kommen Sie in 4 Tagen wieder, dann ist sie fertig. Gut, 4 Tage später. Sorry, kommen Sie in 8 Tagen wieder. Der Hosenboden ist missraten. Gut, macht nichts. Der Hosenboden ist nicht so einfach. 8 Tage später. Bedauere sehr, kommen Sie in 10 Tagen wieder. Die Schrittnaht ist misslungen. Gut, einverstanden. Die Schrittnaht ist delikat. 10 Tage später. Tut mir leid, kommen Sie in 14 Tagen wieder. Der Schlitz ist missglückt. Gut, wenn es denn sein muss, ein schöner Schlitz muss sitzen. Kurzum, die Osterglocken blühen schon. Und er verpatzt die Knopflöcher. God damn, Sir, nein, das ist wirklich unverschämt, sowas. In 6 Tagen, hören Sie, in 6 Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Ja, mein Herr, jawohl, mein Herr, sage und schreibe die Welt. Und Sie schaffen es nicht, mir in 3 Monaten eine Hose zu nähen. Aber Milord, Milord, sehen Sie sich mal die Welt an. Und sehen Sie da meine Hose.
Über diesen Einstieg können Sie jetzt noch ein bisschen grübeln. Und wir wollten gleich so ein paar geschäftliche Aspekte der Ringvorlesung voranstellen. Es ist möglich, für die Ringvorlesung einen Teilnahmenachweis zu erhalten. Das heißt, dass Studenten, und ich sehe auch, ich erkenne einige, also es sind auch viele Studenten erschienen, und was wir uns erhoffen für den Teilnahmenachweis, dass sie auch wirklich aktiv teilnehmen an der Gestaltung der Ringvorstellung, dass sie da auch Aufgaben übernehmen, Fragen stellen, Vortragende einführen. Das hat viele Vorteile für unsere Diskussion miteinander, aber auch zum Beispiel, dass auswärtige Gäste einen vielseitigen Eindruck von der Universität erhalten. Und um dieses Geschehen abzusprechen und mit Ihnen abzustimmen, haben wir die heutige Einführung in 1 Stunde für die Inhalte vorgesehen und 1/2 Stunde danach nur für die Studierenden, die das als Teilnahme, wie wir das organisieren könnten. Also das vorab. Wir haben jetzt erstmal dann 1 Stunde für die Inhalte der Vorlesung. Nach den Vorträgen jede Woche gibt es auch in üblicher Manier die Möglichkeit, das Gespräch fortzuführen und sich abzusprechen. Und da ist ein Tisch im SCUSI reserviert und da sind alle ganz herzlich eingeladen, insbesondere die Studierenden, wollte ich nochmal betonen, die vielleicht nicht immer sich angesprochen gefühlt haben und das vielleicht auch daran, wie sehr sie vorher mitgemacht haben. Also das soll alles ineinander gebunden werden. Sie hören immer wieder aus meinem Akzent, dass ich als Amerikanerin an die Frage von vollendete Tatsachen trete, und mit meinem eigenen Wortschatz beginne ich da also mit den Begriffen accomplished fact, wäre ein Startpunkt, der das aber nicht so umfassend begreift. Der andere ist the done deal, wenn Ihnen das bekannt ist. The done deal ist wirklich die vollendete Tatsache, wie sie umgangssprachlich verwendet wird, diese jemanden vor vollendete Tatsachen stellen. Das ist a done deal auf Englisch. Der Unterschied ist aber, dass diese Idee vom done deal nicht mit zum Ausdruck bringt, wie einschlagend diese Veränderungen sind. Also die vollendeten Tatsachen, wie ich sie im Deutschen verstehe, haben etwas für den Betroffenen, der sich vor diesen Tatsachen gestellt sieht, etwas ziemlich Einschneidendes. Es hat was Schicksalhaftes. Also es ist von einer größeren Bedeutung. Das hat das Done Deal ist eher, wie sagt man, weniger weitreichend. Insofern bin ich sehr froh, dass wir über vollendete Tatsachen sprechen könnten, denn das könnte ich eigentlich nicht so übersetzen. Und daher geht es eigentlich nur, diese Ringvorlesung hier so zu führen. Und jetzt darf ich das Pult wieder abgeben an Alfred Nordmann.
Gut. So, im Wechselspiel unserer Stimmen darf ich Ihnen jetzt ein bisschen mehr über den Text auch erzählen, den ich gerade vorgelesen habe. Ich lese ihn auch gerne nochmal vor. Der wird ja auch in dem Theaterstück selbst als ein Witz eingeführt, der immer wieder erzählt wird, der aufmuntern soll, aber natürlich nicht aufmuntern kann. Aber was dieser Witz ausdrückt, dass eben die Welt in 6 Tagen mehr oder weniger als bloßes Stückwerk zusammengepusht wurde. Höchst komplex ist sie, in vieler Hinsicht unausgereift, unfertig und insofern gewissermaßen als Engineering, als sozusagen Leistung der Kunst oder auch der Ingenieurskunst vor allem imperfekt, nicht vollendet, nicht vollkommen. Unvergleichbar also in dem Sinne mit dem, was eben diese eine Rose sozusagen darstellen kann, die wirklich meisterhaft bis ins letzte Detail, bis in den letzten Faden hinein geschaffen wurde und natürlich auch liebevoll geschaffen wurde und in ihrer Weise vollendet ist. Dieser Kontrast gewissermaßen ist natürlich ein Kontrast, der vielen bekannt ist, also was der Schluss, das wissen natürlich viele, alle sagen, handelnd in die Welt eingreifen wollen und sie verändern wollen. Aber das wissen vor allem natürlich auch die Naturwissenschaftler. Und wenn ich jetzt heute sozusagen aus meiner Perspektive ein wenig über das rede, was diese vollendeten Tatsachen bedeuten können, dann durchaus sozusagen rein biografisch auch, also an welchen Stellen ich in meiner Arbeit beispielsweise schon mit diesen vollendeten Tatsachen konfrontiert war oder mich mit ihnen beschäftigt habe. Und das ist nur ein ganz kleiner erster Hinweis auf das, was wir dann in der Ringvorlesung hier erleben können, wo es ja um enorme Ausweitungen auch geht und wo wir diesen vollendeten Tatsachen auch in ganz verschiedenen Feldern und so weiter begegnen werden. Aber auch die Naturwissenschaftler wissen natürlich, dass die Welt, wie sie ist, gewissermaßen so unvollkommen ist, dass sie sich eigentlich nicht als solche verstehen, erklären, begreifen, würdigen lässt, sondern versuchen Sie mal zum Beispiel so etwas wie die Fallgesetze in der erlebten wirklichen Welt aufzustellen. Da müsste man sich mal zum Beispiel auf den langen Ludwig da im Luisenplatz stellen, einen 5-Euro-Schein rausnehmen und den fallen lassen und mal gucken, ob der irgendwelchen Fallgesetzen gehorcht. Und Sie werden natürlich sehen, dass der gar nicht runterfällt, sondern irgendwie so in einer völlig unvorhersehbaren Bewegung sich da so langsam herunterbewegt wie eben ein Blatt im Herbst. Für Wissenschaftler sozusagen nicht wirklich tauglich, jedenfalls nicht für die Wissenschaftler, die Fallgesetze aufstellen wollen. Dazu braucht es dann gewissermaßen andere spezielle Bedingungen, die in den Wissenschaften dann auch natürlich hergestellt werden. Und in diese Bedingungen bestehen dann darin, dass man die Phänomene erstmal überhaupt isoliert. Das ist ja auch eine Sache, die wir immer wieder hören, dass gewissermaßen die ganze Experimentalsituation in der Physik vor allem dazu da ist, um bestimmte Kausalverhältnisse ganz zu isolieren und von der Außenwelt auch abzuschirmen. Und so braucht man dann eben für die Fallgesetze dann ein Vakuum, in dem man eben dann natürlich sehr schön plötzlich zeigen kann, dass dieser 5-Euro-Schein vielleicht ganz genauso schnell fällt wie ein Stückchen Blei. Und jetzt haben wir also etwas erwiesen, was gar nicht sinnfällig ist, aber was sozusagen auf eine andere Weise unmittelbar sinnfällig ist, weil es sozusagen unserer Sinnlichkeit unmittelbar gegeben ist, also das, was wir vielleicht vorher gar nicht hätten glauben wollen, dass die nämlich tatsächlich gleich schnell fallen, plötzlich ist sozusagen eine Situation geschaffen worden, in der diese Tatsache ganz kompakt und überzeugend sich vor unseren Augen sozusagen inszenieren lässt, abspielen lässt, auch wiederholen lässt natürlich dann in Demonstrationsexperimenten, im Wissenschaftsmuseum und so weiter und so fort. Und die vollendete Tatsache, genau wie die Hose des Schneiders, ist also in gewisser Hinsicht auch schon das Gegenbild zu dieser völlig komplexen, undurchsichtigen Welt. Ein Gegenbild, an dem die Wissenschaft sozusagen auch immer wieder arbeitet. Ein Grund, warum Wissenschaftler auch untereinander gerne zum Beispiel die schönsten Experimente auszeichnen, die 10 schönsten Experimente der Welt. Das sind eben diese Experimente, die besonders gut diese einzelne überzeugende Leistung des Phänomens darstellen können. Also Tatsachen müssen zubereitet werden und manchmal erreichen sie gewissermaßen einen Akt, eine Art Vollendung. Und diese Art Vollendung, die kann man jetzt natürlich an verschiedensten Ecken und Enden aufsuchen. Vielleicht Wilhelm Tells Schuss durch den Apfel ist vielleicht so eine Tatsache oder sicher andere revolutionäre Gesten aus der Geschichte. Eine vollendete Tatsache ist gewiss etwas, was in der Weltausstellung in Chicago, glaube ich, noch im 19. Jahrhundert passiert ist. Wurde der Fahrstuhl sozusagen dadurch etabliert, dass sich der Erfinder des Fahrstuhls, Herr Otis, also der Erfinder dieses modernen Fahrstuhls, und die Otis-Fahrstühle gibt es ja immer noch, also Herr Otis hat sich dann eben sozusagen auf den Fahrstuhl draufgestellt und hat mit dramatischer Geste sozusagen das Seil durchgeschnitten, an dem der Fahrstuhl hing, und der Fahrstuhl fiel nicht. Das war sozusagen das Konstruktionsprinzip, das war wie eine Feder, war dieser Fahrstuhl, und in dem Moment, wo er das Gewicht nicht an dem Seil zog, hat sich diese Feder sozusagen entspannt gewissermaßen, und der Fahrstuhl hat sich in dem Gehäuse sozusagen festgekeilt und konnte nicht fallen. Und dieses sozusagen dramatische Experiment, diese dramatische Vorführung jeden Abend wieder, war es genau, die dann als vollendete Tatsache gewissermaßen uns davon überzeugen konnte, ja, das ist sicher genug, in diesen Fahrstuhl begeben wir uns, wir sind nicht gewissermaßen davon abhängig, dass so ein Seil nicht reißen kann. Und natürlich in dieser Reihe jetzt von Wilhelm Tell über den Fahrstuhl hin zu dem sinnfälligen Demonstrationsexperiment, das alle Zweifel ausräumt. Auch da haben Sie wunderschöne Beispiele. Ich habe schon kurz das Fallexperiment erwähnt. Andere Beispiele wären Experimente mit der Vakuumpumpe, die ja gewissermaßen wie ein kleines Theater wirkt, in dem sozusagen mit höchster Intensität bestimmte Phänomene inszeniert werden können. Es geht also durchaus um die Frage dann, also bei den vollendeten Tatsachen, jedenfalls für mich geht es dabei um die Frage, dass die Tatsachen in eine bestimmte Form zu bringen wären, oder vielleicht noch um eine grundlegendere Frage, nämlich welche Form Tatsachen eigentlich überhaupt haben. Haben die Tatsachen von vornherein vielleicht schon eine gewisse Form, die es ihnen dann erlaubt, auch zu einer gewissen Vollendung gebracht zu werden? Welche Form hat eigentlich eine Tatsache? Das ist eine Frage, die insbesondere Lorraine Dustin gestellt hat, eine unserer Referentinnen in unserer Vorlesungsreihe hier, die dann, glaube ich, am 12. Januar über epistemische Bilder sprechen wird. Und da kann man ja erstmal feststellen, dass eine Tatsache sich vor allem dadurch auszeichnet, das ist jetzt sehr verkürzt gesprochen und wird sicher im Laufe dieser Vorlesungsreihe differenziert und kompliziert, aber eine Tatsache hat vor allem erstmal den Charakter, dass sie kurz ist, kurz und bündig. Dass gewissermaßen der Tatsache, wie es dann auch in der Sprachphilosophie sehr stark reflektiert wurde, im Grunde die Form eines Satzes entspricht. Also wenn ich einen Satz bilde, es ist der Fall, das ist sozusagen ein Satz, und was nach dem das kommt, ist eine Tatsache. Dieses kurze und bündige der Tatsachen hat natürlich eine eigene Geschichte, eine Geschichte, die Lorraine Dustin rekonstruiert, eine Geschichte, die vielleicht auch auf eine interessante Weise mit der Geschichte der Buchhaltung verbunden ist. Und im Rahmen dieser Geschichte entstehen dann auch bestimmte Probleme, die es vielleicht vorher gar nicht gab in dem Sinne. Also das berühmte Induktionsproblem von Hume ist vielleicht gar nicht möglich, ehe man den Tatsachen nicht genau diese Form gegeben hat, wo sie kurze, bündige, für sich stehende Dinge sind, die man dann irgendwie akkumulieren, tabulieren, zusammenführen muss, damit sie eine Aussagekraft erhalten, die dann auf allgemeine Gesetze und so weiter hinweisen. Also die Tatsache selbst hat vielleicht eben diese Form eines einfachen Satzes und entspricht damit übrigens auch in der Struktur sozusagen der Form eines Gedankens. Denn auch von einem Gedanken sagt man oft, dass er gewissermaßen einem Satz entspricht. Also jeder Satz ein Gedanke, jede Tatsache ein Satz und so weiter und so fort. Und schon sind wir auch beim Wittgensteinschen Traktatus angelangt. Also diese sozusagen sehr ästhetische Fassung auch und Formung dessen, was eine Tatsache überhaupt ausmacht, also das, was Wissenschaftler suchen, sind sozusagen diese kurzbündigen Ursache-Wirkungsaussagen beispielsweise, die man dann erstmal beobachtet, in der Beobachtung feststellt und dann, aus denen man dann vielleicht Schlüsse zieht. Diese sozusagen kurze, bündige Formierung der Tatsache führt dann eben zu dem Gedanken, dass eine vollendete Tatsache, das dann sozusagen entspricht ungefähr dem vollendeten Ausdruck eines Gedankens. Und auch das ist ein Vorschlag, den Destin zumindest beiläufig gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie ihn jemals wirklich systematisch ausgeführt hat. Also die Analogie gewissermaßen zwischen Tatsache und Aphorismus. Also dass gewissermaßen der Aphorismus, der ja als literarische Form uns dazu dient, sagen Gedanken prägnant auszudrücken, und zwar so prägnant, dass sie eine Art Wirkung erzeugen, die über den unmittelbaren Kommunikationszusammenhang weit hinausgeht, sagen ein ästhetisches Eigenleben führen. Sagen diese sozusagen Verbindung zwischen einer vollendeten Tatsache im wissenschaftlichen Bereich und einem Aphorismus ist eben etwas auch, was jetzt sozusagen zurückführt auf meine eigene Beschäftigung mit vollendeten Tatsachen, und jetzt wird es ganz sozusagen biografisch, dass ich mich nämlich mit einem Kollegen aus den USA, Davis Baird, in den frühen 90er Jahren genau mit dieser Frage beschäftigt habe. Also was wäre dieses Verhältnis zwischen einem Aphorismus einerseits und einer vollendeten Tatsache andererseits, und welche Rolle spielen die vollendeten Tatsachen in der Wissenschaft? Inwieweit ist die vergleichbar gewissermaßen der Rolle des Aphorismus im Denken? Nun heißt auf Englisch, jetzt kommen wir auf die Frage, wie übersetzt man eigentlich vollendete Tatsache ins Englische? Nun heißt auf Englisch, unter anderem könnte man einen Aphorismus so bezeichnen, a thought well put, also ein gut ausgedrückter Gedanke. A thought well put, also wie man ihn sozusagen hinstellt. Und dementsprechend hieß unser Text, den wir in den frühen 90er Jahren geschrieben haben, facts well put. Also was heißt es, eine Tatsache schön auszudrücken? Inwieweit ist sozusagen auch insbesondere das eine technologische Errungenschaft, also sozusagen die Technik selbst zum Ausdruck der Tatsache, als Ausdrucksmittel der Tatsache dient. Also facts well put heißt dieser Text, und wenn Sie sich für ihn interessieren, keine Sorge, ich referiere ihn jetzt nicht und halte deswegen auch keinen Vortrag hier in der Ringvorlesung, weil das können Sie nachlesen, wenn Sie wollen. Also facts well put steht bei mir auf der Website, das kann man sich runterholen, ist leider auf Englisch. Ich erzähle Ihnen nur noch ein, zwei Beispiele daraus, was wir gemeint haben mit diesen facts well put. Also sozusagen Tatsachen, die vielleicht sogar noch ein bisschen hinausgehen über dieses Demonstrationsexperiment mit dem fallenden Euroschein, das ja doch immerhin noch sehr viel Apparatur bedarf. Also das herzustellen ist ja immer noch kompliziert in seiner Weise. Sie brauchen da ein richtiges Labor dafür, Sie müssen da das Vakuum herstellen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so intuitiv. Während wir schon dachten an Tatsachen, die wirklich eine Art intuitive Überzeugungskraft haben, auch einen ästhetischen Reiz und so weiter, eine Tatsache im Taschenformat. Und das beste Beispiel dafür, und ich kann Ihnen jetzt den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund gar nicht mehr so genau rekonstruieren, wir haben das seinerzeit natürlich alles gemacht, ist die sogenannte Drinking Duck, heißt das auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wissen Sie, kennen Sie das? Ich war gerade in der Physik heute, und da, wenn Sie zu Herrn Fujara gehen, da steht da so eine große Vitrine, wo früher mal so Demonstrationsapparat ausgestellt wurde, und da steht eine Drinking Duck, aber wahrscheinlich eher als Witz. Sie kennen, das ist so eine kleine Ente, die sich so, ein Spielzeug eigentlich, nicht? Und wissenschaftliche Spielzeuge sind paradigmatisch vollendete Tatsachen in diesem Sinne. Das ist so ein kleines Spielzeug, Entchen, das sich aus einem Wasserglas zu trinken scheint und dann sich vorbeugt und dann pendelt es wieder zurück und scheint fast wie so eine Art Perpetuum mobile, sich dauernd hin und her zu bewegen. Und man fragt sich natürlich, was geht hier vor? Das Ganze ist ein Rätsel natürlich auch, also verstehen wir das? Es ist ein wissenschaftliches Phänomen, das in irgendeiner Weise bündig dargestellt ist und zunächst mal wie eine, Hans-Jörg Reinberger würde sagen, wie eine Fragemaschine, ein epistemisches Ding funktioniert. Also wie funktioniert das denn? Was ist hier eigentlich los? Natürlich, und im 18. Jahrhundert, als man dieses dieses Prinzip erfunden hat, und auch in anderen Spielzeugen hat sich das dann ausgedrückt. Im 18. Jahrhundert hat man auch wirklich noch nicht so genau gewusst, was ist da eigentlich los. Heute können wir das wissenschaftlich wunderbar erklären, ist klar. Also für Wissenschaftler ist es jetzt kein Geheimnis mehr, aber es hat immer noch sozusagen diesen starken Reiz, man stellt sich das immer noch gerne hin, es hat sozusagen immer noch diese spielerische, evozierende, suggestive, und wir fragen nach dieser Tatsache. Wir haben in diesem Aufsatz gesagt, diese Tatsachen sind Inseln der Stabilität in einem Meer der Verwirrung, also in einer höchst komplexen Welt, hat man hier sozusagen ein Phänomen herausgearbeitet. Und diese Stabilität zeichnet sich zum Beispiel auch dadurch aus, das kann man dann wiederum an anderen Geräten auch dieser Art zeigen, dass es einen Bestand hat, der sozusagen unabhängig ist von der Theorieentwicklung. Also natürlich sind viele dieser vollendeten Tatsachen Demonstrationsexperimente, die benutzt werden, um Theorien zu demonstrieren oder Aussagen vorzuführen. Aber so etwas wie diese Drinking Duck, die ist sozusagen indifferent gegenüber der Theorie. Die besteht einfach fort und wippt da hin und her und trinkt aus ihrem Gläschen Wasser. Und ist ansonsten, also welche, was wir uns dazu einfallen lassen, wie wir das erklären, ist ihr sozusagen egal. Und so kann man eben für manche dieser Striking Phenomena, haben wir das genannt, dieser vollendeten Tatsachen, kann man also durchaus zeigen, dass sie auf unterschiedliche Weise erklärt wurden, beziehungsweise dass es da auch Streit darüber gab, oder dass sie mal eine Zeit lang total interessant waren und dann konnte man nichts mit ihnen anfangen und dann wurden sie irgendwann wieder aufgegriffen und später hat man dann rausgekriegt, ach, wir können das eigentlich jetzt können wir es erklären, jetzt wissen wir, wie es geht und so weiter und so fort. Also das Schicksal dieser vollendeten Tatsachen ist gewissermaßen unabhängig und parallel zu dem Schicksal von Theorien, Gedanken und so weiter und so fort. Und auch das ist etwas, was sie in gewisser Weise auszeichnet. Denn die Entwicklung der Wissenschaften mag in vieler Hinsicht diskontinuierlich sein und mit Weltbildern und Ideologien und sonst wie verbunden sein, aber irgendwie diese kleinen Bestände an Tatsachen, die sind gewissermaßen kumulativ, die stehen fort, die haben ihre eigene Hartnäckigkeit gegenüber der Theorieentwicklung. Ich höre jetzt auf, indem ich Ihnen nur noch ein weiteres Beispiel nenne, weil Sie das auch kennen, vermutlich. Wir hätten natürlich jetzt wunderbar Filme zeigen können und Bilder. Aber das andere Beispiel, was wir eben seinerzeit auch diskutiert haben, und das ist dann eben auch ein Beispiel dafür, dass diese vollendeten Tatsachen durchaus weit über die Wissenschaft hinaus weisen, das ist der sogenannte Quincunx. Auch hier weiß ich nicht genau, wie der Quincunx eigentlich übersetzt wird ins Deutsche. Das ist im Grunde, das Quincunx ist das Muster einer 5 auf dem Würfel. Also wenn Sie würfeln und auf die 5 gucken, da sehen Sie 5 Punkte angeordnet. Das ist das sogenannte Quincunx-Muster. Und wenn Sie sich das jetzt als eine Art Nagelbrett vorstellen, dann haben Sie so Nagelbretter mit versetzten Nägeln. Und durch so ein Nagelbretter kann man jetzt lauter kleine Bällchen runterfallen lassen. Und jedes dieser einzelnen Bällchen, das man da runterfallen lässt, ist, also gut, wir können bestimmte statistische Aussagen darüber machen, wo es mit welcher Wahrscheinlichkeit vielleicht landen wird. Aber im Grunde müsste man sagen, das ist sozusagen ein Individuum, das verhält sich so oder so. Man kann da überhaupt keine klare Voraussage über das Einzelne treffen. Das wirkt sogar irgendwie ein bisschen komisch, wie das da hin und her hüpft und irgendwo unten ankommt. Aber wenn Sie jetzt ganz viele davon sozusagen runterfallen und runterpurzeln lassen, dann passiert etwas, was sozusagen unweigerlich ist. Es hat keine logische Notwendigkeit, dass es wirklich so wäre. Man kann sich vorstellen, es könnte anders sein, aber es ist nie anders. Immer wieder kommt da die Gaußsche Normalverteilung unten raus. Also wir kriegen da diese Bell Curve. Und das sozusagen zu sehen, das haben viele Wissenschaftsmuseen führen in das vor, haben dann ganze Wände, wo dann die Bälle runterpurzeln und am Ende unten ist die Gaußsche Normalverteilung angekommen. Das also zu sehen, dass sozusagen etwas, eine Struktur, eine Ordnung vor unseren Augen entsteht aus etwas, was scheinbar vollkommen ungeordnet ist, das ist also, wo sozusagen das Individuum sich gewissermaßen frei und unvorhersehbar verhält, aber im Kollektiv plötzlich einer absoluten Gesetzmäßigkeit folgt. Dieser Gedanke ist dann natürlich, lädt sofort dazu ein und hat auch den Erfinder dieses Nagelbretts, Francis Galton, dazu bewegt, sofort darüber zu spekulieren, was das auch für gesellschaftliche Bedeutung hat. Dass es beispielsweise möglicherweise eine Art von Begründung der Sozialwissenschaften sein könnte. Wenn man sagt, die Individuen sind alle frei, aber kollektiv gesehen verhalten sie sich dann doch eben ganz gesetzmäßig. Das wäre so ein Punkt. Und dass vielleicht sozusagen gerade auch etwas Erhabenes darin steckt, dass unsere sozusagen scheinbar freien Entscheidungen dann aufsummiert in der Gruppe, in der Community, sich dann plötzlich in so eine schöne Ordnung fühlen. Das wäre also ein weiteres sozusagen Instrument, in dem sich eine vollendete Tatsache ausdrückt. Ich komme nachher noch, werde noch einen kleinen Nachtrag noch dazu bieten, aber zunächst mal nach unseren Spielregeln ist jetzt Cheris von Zoolander wieder dran.
Um jetzt noch ein paar weitere Aspekte der vollendeten Tatsachen einzuführen, auch wieder ein literarisches Zitat von Amos Oz, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Manchmal stellen Tatsachen auch eine Bedrohung für die Wahrheit dar. Großmutter konnte sich das heiße Baden nicht abgewöhnen. Ihre Angst vor den Mikroben war stärker. Sie starb in der Badewanne. Ihr Herzinfarkt ist eine Tatsache. Aber in Wahrheit ist Großmutter vor lauter Sauberkeit gestorben, nicht an einem Herzinfarkt. Die Tatsachen verbergen die Wahrheit. Es war die Sauberkeit, die sie umgebracht hat. Und zu dieser Einleitung folgt dann ein Kapitel, in dem das ausgeführt wird, was da gemeint ist, wie sich diese Tatsache des Todes der Großmutter zu der eigentlichen Wahrheit, die Oz anstrebt, verhält. Und es zeigt sich, dass die Großmutter in dieser Angst vor Mikroben ihr Leben so gestaltet hat, dass sie viele ungesunde Angewohnheiten in ihrem Leben führte. Diese übertriebene Sauberkeit, ein extrem heißes Baden, das ihr medizinisch abgeraten wurde. Und es geht aber auch weiter, weil sie durch diese Sorge um die Sauberkeit ihr Leben so gestaltet hat, dass sie eigentlich an vielen sozialen Bräuchen, Veranstaltungen nicht teilhaben konnte. Das machte sie, also fühlte sie mit Gram des Ausgeschlossenseins. Sie starb also auch ein bisschen an diesem Gram, zwischen dem Gram und der Sauberkeit und dem eigentlichen Auslöser in dem Herzinfarkt wird in diesem Kapitel dann die ganze Kette der Kausalität, wie das jetzt zu beschreiben ist, dieses Ereignis aufgelöst. Und um nicht zu versuchen, vollendete Tatsachen in irgendeiner Weise so festzulegen, dass dann die Möglichkeiten des Umgangs mit diesem Begriff, die den unseren Referierenden auch möglichst frei von ihnen auch frei bestimmt und besetzt werden sollte, können solche literarischen Umschreibungen ein Mittel zur weiteren Bestimmung bieten. Was hier beschrieben ist, ist die Konstruiertheit der wissenschaftlichen Tatsachen, die Nicht-Abgrenzbarkeit der kausalen Zusammenhänge, die den Konstruktionsprozess schon ausmachen. Das sind Untersuchungen, die in meiner Vorgeschichte aus der Sociology of Scientific Knowledge, aus der Historical Epistemology, auch aus Actor Network Theorie, das sind so die Überbegriffe, aus denen diese Untersuchungen schöpfen, die jeweils auch auf ganz unterschiedliche Weise das Problem der nicht abgrenzbaren kausalen Zusammenhänge angehen, die auch in sich nicht zu einem einheitlichen Ergebnis kommen, die alle hier auch angesprochen werden, eingeführt werden bei verschiedenen Vorträgen. Insofern kann diese Debatte, die im angloamerikanischen Raum stark stattgefunden hat, auch nochmal nachvollzogen werden. Und ich werde lernen, welche Aspekte dieser Debatte hier auch fortgeführt wurden. Also ich werde hier auch aus einer anderen kulturellen Sicht nochmal auf diese Diskussion selber Ausschau halten. Eine auffallende Qualität von Tatsachen, vollendeten Tatsachen in ihrer Vollendung ist, dass die mögliche Konstruiertheit, über die man sich dann vielleicht auch streiten möchte, aber dass zumindest diese Konstruiertheit in der Vollendung verschwindet. Es ist Erasure, also ein Unsichtbarmachen, was die Vollendung dann mit sich bringt, das ziemlich aufwendig ist, zum Teil das wieder herauszuarbeiten. Die durch die Vollendung gewinnt die Tatsache eine Selbstverständlichkeit. Die Ästhetik dient auch dem Abdecken des Verhandelten, was dem vorangegangen ist. Und wir befinden uns in einer Gesellschaft von technischem Fortschritt geprägt, auch in einem kontinuierlichen Prozess, der darauf ausgerichtet ist, sich mit den vollendeten Tatsachen, die durch die technische Veränderung eingeführt werden, die nicht immer und oft gar nicht beabsichtigt sind, das in Kauf zu nehmen. Also es ist ein fortwährendes Geschehen, auf das wir uns eingelassen haben. Und insofern verdient es auch einer näheren Betrachtung. Dann übergebe ich das Wort erstmal wieder.
Gut, dann liegen wir wirklich hervorragend in der Zeit, denn ich glaube nicht, dass wir gar überhaupt eine ganze Stunde füllen werden heute, ehe wir dann übergehen zu dem Gespräch mit den Leuten, die den Teilnahmeschein erwerben wollen. Ja, jetzt haben wir schon einige Sachen angesprochen, natürlich viele Sachen auch noch gar nicht angesprochen, was vollendete Tatsachen ausmacht. In meinem ersten Beitrag habe ich sehr stark gewissermaßen auch die ästhetische Qualität dieser Vollendung, also die Formvollendung der Tatsache, auch in den Vordergrund gestellt. Eine sozusagen ästhetische Qualität, die vielleicht auch über das hinaus reicht und hinaus wirkt, was sozusagen rein diskursiv stattfindet. Also zum Beispiel jetzt die Frage, die Cherise gerade eben angesprochen hat, wie selbstverständlich wird die vollendete Tatsache, ist eine Frage, die sicher auch von dieser ästhetischen Form mit abhängt. Also vielleicht gibt es manche, die eben sozusagen auch in ihrem Zauber sozusagen weiterwirken, sozusagen in ihrer quasi magischen Qualität. Das werden wir herausfinden, da werden wir natürlich auch Unterschiede sehen. Und ein Aspekt gewissermaßen der vollendeten Tatsache, den du gerade hervorgehoben hast, ist eben ein Aspekt, der auch in meinem Vortrag überhaupt nicht vorgekommen war bis jetzt. Also inwieweit wir mit der vollendeten Tatsache auch einen Schlussstrich ziehen. Also etwas sozusagen schaffen, eine Wirklichkeit schaffen, an der man dann nicht mehr vorbeikommt, die ja dann, wenn man sagt, jetzt wurden vollendete Tatsachen geschaffen, die ja auch etwas sozusagen, die ja auch eine Machtstruktur dann äußern, dass wir jetzt hier an einem bestimmten Punkt sind, an dem wir gewisse Dinge nicht mehr hinterfragen dürfen, in denen wir uns sozusagen nur noch fügen müssen, dem, was da an Wirklichkeit entstanden ist. All dies verbindet sich natürlich auch im naturwissenschaftlichen Zusammenhang mit der Erwartung an diese vollendeten Tatsachen, die Hoffnung sozusagen auf ein Experiment gewissermaßen, das die Zweifler zum Schweigen bringt und das einen Disput ein für alle Mal sozusagen beendet. Diese Hoffnung ist natürlich mit vielen Experimenten verbunden und hier ist es durchaus aber auch, gehört auch zur Wissenschaftsgeschichte hinzu, dass viele Tatsachen, die auf diese Weise angeboten werden, sich dann doch wieder hinterfragen lassen auf diese oder jene Weise und dann oft diese Überzeugungsleistung auch wiederum nicht erbringen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ein Beispiel noch dazu ausführen, das aber schon wieder dann auch auf die ästhetische Qualität eingeht, aber sich vielleicht auch verbindet mit sozusagen der Machtgeste, die auch drinsteckt in den vollendeten Tatsachen. Auch dies ist wieder aus einem Zusammenhang, den ich schon mal bearbeitet habe und den ich jetzt nur ganz kurz referiere. Und der hat auch etwas damit zu tun, wie eine vollendete Tatsache sozusagen entsteht, erzeugt wird, gemacht oder geschaffen wird. Und dazu hole ich ganz kurz aus, weil wir auch noch ein bisschen Zeit haben, darf ich also eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist eine, die zunächst betrifft einen Wissenschaftler, den wir hier in Darmstadt alle kennen oder kennen sollten zumindest, Georg Christoph Lichtenberg. Lichtenberg hat im 18. Jahrhundert eine Tatsache entdeckt, die in vieler Hinsicht genau den Kriterien der vollendeten Tatsachen auch entspricht, also einen hohen ästhetischen Reiz hat, sozusagen sich, die sozusagen als bloße Tatsache immer wieder reproduziert wurde, bewundert wurde, vorgeführt wurde, obwohl man sie nicht verstanden hat. Und obwohl sie eigentlich gerade auch das nicht geleistet hat, was Lichtenberg selbst sich davon erhoffte. Also deswegen ganz kurz der Hintergrund dazu. 18. Jahrhundert, es gab einen Disput darüber in der Wissenschaft, was eigentlich Elektrizität sei. Man hat also bestimmte Phänomene untersucht und hat bestimmte Dinge gefunden und hat inzwischen zwei verschiedene Theorien darüber entwickelt. Nach der einen Theorie gibt es zwei Arten von Elektrizität, die gewissermaßen gegeneinander wirken, also sozusagen zwei sogenannte elektrische Fluida. Also ein Fluidum, das diese Eigenschaften hat, eines, das jene Eigenschaften hat, die dann irgendwie interagieren und in der Interaktion entstehen dann bestimmte Phänomene. Das war sozusagen die eine Theorie, Die andere Theorie besagt, es gibt nur ein elektrisches Fluidum, also Sie sehen das schon, ein ziemlicher Gegensatz, da kann man streiten, nur ein elektrisches Fluidum, aber in manchen Körpern gibt es eben sehr viel, vielleicht zu viel davon, ein Überschuss, und in anderen Körpern gibt es einen Mangel an diesem Fluidum. Und da hat man dann eben auch sozusagen Phänomene, die sich aus einer gewissen Entgegensetzung ergeben. Wie kann man das nun studieren, ob es was für Flüssigkeiten, in anderen Worten, die Elektrizität eigentlich seien? Und ob es denn nun eine ist oder zwei. Dazu müsste man einen Weg finden, wie man die Bewegung der elektrischen Materie, wie das genannt wurde, sozusagen darstellbar macht. Und Lichtenberg ist eigentlich durch Zufall auf einen Weg gekommen, wie er das darstellbar machen konnte. Das sind die berühmten Lichtenbergschen Staubfiguren. Also das sind, da hat er eben ein Elektrophor, der war eben so eine elektrisch geladene Fläche. Und auf dieser elektrischen, also da hat eine Entladung stattgefunden auf diese Fläche. Und dann haben sich Staubpartikel sozusagen auf dieses Entladungsmuster sozusagen angesiedelt. Und dann konnte eben sozusagen Staubfiguren entstanden und die sahen vor allem wunderschön aus. Das war schon das ganz Entscheidende daran. Also die ästhetische Begeisterung an diesen Figuren war enorm. Die sahen eben aus wie Eiskristalle und so weiter und so fort. Und das Schöne war auch, dass eben dass es sozusagen zwei verschiedene Arten von Staubfiguren gab. Die, also wir würden sagen, die sozusagen der positiven und negativen Elektrizität sozusagen entsprechen. Und jetzt stand sozusagen das Angebot im Raum, dass man vielleicht mit Hilfe dieser unterschiedlichen Staubfiguren sagen, auch herausfinden konnte, wie das denn nun eigentlich funktioniert und ob es denn nun ein oder zwei Fluida sind. Tatsache ist, dass das nicht damit entschieden wurde, dass diese Staubfiguren wissenschaftlich ungefähr 150 Jahre lang unerklärt geblieben sind. Niemand wusste genau, was da eigentlich passiert, wie es zu denen kommt. Das wurde erst in den 1920er Jahren wirklich aufgeklärt. Inzwischen hat eben Lichtenberg zweierlei gemacht. Er hat immerhin sozusagen eine sprachliche Regelung eingeführt. Wie können wir denn überhaupt reden über diese Staubfiguren? Sie sollen ja jetzt sozusagen im Disput vermitteln, wie kriegen wir das hin? Und da hat er eben den Vorschlag gemacht, benutzen wir doch die Sprache von Plus und Minus. Also Plus für entweder die eine Elektrizität oder für den Überschuss. Und Minus entweder für die andere Elektrizität oder für den Mangel. Und mit dieser Sprache Plus und Minus konnten sich dann die Elektriker alle verständigen und haben dann eigentlich vergessen, worum es ging in dem Streit. Also dieser Streit wurde eigentlich nie richtig gelöst, wie viel Fluida gibt es eigentlich. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass man mit Plus und Minus ganz gut zurechtkommt und also mit positiv und negativ geladenen und so weiter. Also das war sozusagen die eine Leistung, die er brachte, die ist jetzt sozusagen auf der Ebene der Theorie. Und das war sozusagen nur eine Leistung, die sein Phänomen sozusagen in einer Art von Wartestellung beließen. Die andere Leistung war eben die, dass er eben einfach weiter gespielt hat. Ich meine, wenn dieses Phänomen zu nichts weiter gut ist, also den Disput eigentlich nicht entscheiden kann, also diese schönen Figuren können sozusagen keinen wirklichen Beitrag zur Wissenschaft leisten, sie sind ja auch immer noch schöne Figuren. Und da konnte man alles Mögliche toll damit machen, denn man kann ja zum Beispiel eine Entladung auf einem solchen Kuchen auch an einer Kette entlang führen. Und dann kann man sozusagen das auch ein bisschen steuern, was für ein Entladungsmuster da entsteht. Und dann kann man anfangen, mit den Staubfiguren zum Beispiel zu schreiben beginnen. Und da wurden dann also Buchstaben gemacht. Es gab Leute, die dachten, das ist so eine Art von Druckverfahren. Und tatsächlich ist übrigens das Prinzip, auch den Xerox-Maschinen liegt das zugrunde. Und der Erfinder der Xerografie hat also auch die Lichtenbergschen Figuren entsprechend gewürdigt. Das ist sozusagen, gehört sozusagen zum Prinzip hier mit dazu. Also der spielerische Moment überlebte hier und führte dann dazu, dass man eben sagt, dann schreiben wir eben kleine Buchstaben und so weiter mit Staub und dann kann man vielleicht, dann legt man ein Blatt mit Leim da drauf und dann hat man ein ewiges Dokument davon. Also es wurde gespielt und so weiter und so fort. Aber bei Lichtenberg ist eben interessant immer noch, dass diese Spielerei, die entstand eigentlich erst, als er selbst auch schon ein bisschen müde wurde, also ihn hat das dann gar nicht mehr so interessiert, weil er ja eigentlich vor allem an diesem theoretischen Disput interessiert war. Die bloße Spielerei, die sich dann darin ausdrückte, dass man seinen Namen schreiben kann mit diesen Staubfiguren, die interessierte ihn nicht so sehr. Und jetzt springen wir halt 200 Jahre weiter und jetzt tritt dieses Schreiben, diese Geste des Schreibens von der Naturwissenschaft und Technik auf eine ganz andere Weise auf. Und das ist jetzt das, was dieser Kontrast sozusagen zwischen Lichtenberg und anderen Formen des Schreibens ist das, was mich da interessiert hat. Das nämlich, wenn Sie sich umgucken in der Welt der Nanotechnologie, aber auch ein bisschen der Molekularbiologie, aber auch unter anderem bei Informatikern gibt es sowas auch, dann gibt es da eine merkwürdige Tendenz, dass man, wenn man irgendwie eine neue Technik erworben hat, dass man die dazu benutzt, um eigentlich seinen Namen zu schreiben. Es ist jetzt nicht der Eigenname unbedingt, aber oft ist es der Name der eigenen Universität oder des Labors oder sonst wie. Und der berühmteste Schriftzug dieser Art, den haben Sie alle schon mal gesehen, ist der, der sozusagen die Nanotechnologie seiner Zeit begründet hat. Das ist als eben Don Eigler und Schweizer, dass die haben eben in ihrem Experiment mit der Hilfe von 36 Xenon-Atomen haben sie eben das Wort IBM ausbuchstabiert. Das war gewissermaßen die Erfindung der Nanotechnologie, dass man zeigte, wir können einzelne Atome verwenden, um unseren Namen auszubuchstabieren. Und dies ist natürlich zunächst mal was vor allem auch sehr Merkwürdiges. Also was heißt es sozusagen, etwas zu unterschreiben in diesem Sinne oder seinen eigenen Namen schreiben zu wollen? Was bedeutet diese Geste gewissermaßen? Und dazu habe ich eben, das ist ja auch eine Geste gewissermaßen der Vollendung. Und man denkt vor allem an das, was Künstler tun, die ein Gemälde gemalt haben und dann sozusagen ihre Signatur darunter setzen und damit gewissermaßen ein Kunstwerk vollenden oder sogar im Falle von Marcel Duchamp etwas überhaupt zum Kunstwerk machen durch diese Geste. Also das Urinal, das von Duchamp sozusagen gezeichnet wird und durch die Signatur umgewertet wird von einem bloßen sozusagen Urinal, einem Gebrauchsgegenstand zu einem Kunstgegenstand. Also diese Umwertung, die einfach durch sozusagen die Vollendung des Dings durch die Signatur, durch diese Geste der Unterschrift erreicht wird. Und so kann man natürlich auch sagen, dass auch in der Nanotechnologie gewissermaßen diese Xenon-Atome, die vorher so etwas waren wie sozusagen Elemente im Versuch, die Welt zu beschreiben und zu erklären, also irgendwelche Annahmen darüber, also Atome, das sind sozusagen die Bausteine von allem und die spielen vor allem eine Rolle in sozusagen unseren naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen, die werden natürlich durch die Geste von Eigler und Schweizer auch umgewertet, nämlich in sozusagen Gestaltbarkeiten, also in sozusagen Baumaterialien jetzt für eine Welt, die wir ganz willkürlich gestalten können, und die Unterschrift sozusagen, die Tatsache, dass wir ganz willkürlich unseren eigenen Namen in diese Dinge eintragen können, diese Unterschrift ist gewissermaßen Beleg dafür, dass sozusagen unserer Willkür hier keine Grenze gesetzt ist. Insofern soll diese Geste vielleicht auch das antizipieren, was überhaupt eigentlich das Ziel dieser ganzen Technikentwicklung ist, nämlich tatsächlich eine Welt sich ganz plastisch zu machen, die dann gefügig wird für diese Gesten der Vollendung, sozusagen der Aneignung, natürlich auch im Sinne vielleicht auch der Eigentumsrechte, die man jetzt natürlich auch für sich beansprucht. Man reklamiert etwas für sich. All diese verschiedenen Aspekte so einer Signatur lassen sich da untersuchen. Wiederum insbesondere in Angesicht der Tatsache, dass eben viele andere Labore dem gefolgt sind und eben jeder auf seine Weise immer wieder den Namen des Labors geschrieben hat. Also ich weiß jetzt kein Darmstädter Beispiel, gibt es aber sicher auch. Also warum wird das gemacht? Also diese Geste der Vollendung, welche Rolle spielt sie? Wie dient sie dazu, eine vollendete Tatsache zu schaffen, die dann aber in diesem Fall zum Beispiel durchaus sozusagen auch etwas Machtförmiges hat, in dem Sinne, als sie eine gewisse Umwertung der Wirklichkeit produziert und natürlich auch zugleich sozusagen eine bestimmte Fertigkeit für den Autor dieser Geste reklamiert. Dass sozusagen die Wissenschaftler sich selbst als Künstler und Weltgestalter denken in diesen Zusammenhängen, und auch das wird oft dann ausgedrückt, und manchmal werden auch diese Signaturentechniken benutzt, um kleine Bilder zu malen oder das Weiße Haus irgendwie mit Atomen und Molekülen irgendwie darzustellen und so weiter und so fort. Also der Spielerei ist hier keine Grenze gesetzt, aber der Unterschied ist eben genau der, dass bei Lichtenberg dieses spielerische Moment dort sozusagen überhaupt erst entsteht, eigentlich in einer Phase der Dekadenz, könnte man sagen, wo die Phänomene jetzt nicht das leisten, was er will, nämlich theoretisch wichtige Arbeit, wird hier sozusagen die Geste zum Selbstzweck, sozusagen zum Vorschein dessen, einer bestimmten Art von technischen Kontrolle, von Verfügung und so weiter und so fort. Und für all das sozusagen Neue, was aus dieser Art von Forschung gewissermaßen herauskommen soll. Also hier ist das auch eine triumphale Geste, diese Vollendungsgeste, mit der in den Laboren der eigene Name geschrieben wird. Dieses, also das ist sozusagen auch wiederum nur so eine kleine Fallstudie, die im Rahmen unserer Vorlesung sozusagen, hätte man jetzt sozusagen ausbreiten können. Aber auch in diesem Fall kann ich Sie einfach verweisen auf einen Text, den Sie auf meiner Website finden können, der heißt Vorschrift, Signaturen der Visualisierungskunst. Da können Sie da ein bisschen dieses Beispiel, was ich eben gerade schon referiert habe, ausführlicher lesen. Und es sollte tatsächlich hier ja nur einen Beispielcharakter haben für das, was wir alles meinen können, wenn wir von Änderung der Tatsachen sprechen. Und wir beide jetzt eben sehr stark aus der Wissenschaftsgeschichte herkommend, aber wie jetzt du in unserem letzten Teil unseres gemeinsamen Spiels hier zeigen wirst, ist die Vorlesung keineswegs auf diese wissenschaftshistorischen oder im engeren Sinne wissenschaftshistorischen Zusammenhänge beschränkt.
Jetzt habe ich meine Stimme verloren. Die muss ich erstmal wiederfinden. Mit diesem Beispiel ist ein ganz wichtiges Stichwort gefallen. Diese Geste der Unterschrift, des Schreibens, der Stellenwert des Schreibens und des Lesens, welche Kodierungen und Absprachen dazu notwendig sind. Ich weiß nicht die Antwort, aber in diesem Vortrag, in diesem Aufsatz ist die Typografie festgelegt von dem IBM, in dem das IBM geschrieben ist.
Total interessante Frage, können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen. Die ist natürlich teilweise physikalisch vorgegeben. Also es ist eben doch nicht ganz so willkürlich, was sie machen können. Die können das nicht in jeder Hinsicht schreiben, sondern es hängt natürlich ein bisschen von dem Untergrund ab, auf dem diese Atome platziert werden müssen. Aber trotzdem ist es auch deutlich, dass es natürlich dem tatsächlichen IBM-Logo möglichst entspricht. Also wurde auch in der Publikation, wurde ja viel Werbung gemacht damit, immer natürlich auf blau. Also Heliumatome sind nicht blau, die sind farblos, aber sie werden natürlich immer blau reproduziert. The Big Blue, IBM und so weiter, wurde dann ja auch in der Werbung von IBM sehr stark eingesetzt. Also die Typografie spielt eine Rolle, ja.
Denn die Typografie ist auch das, woraus ich primär schöpfe Zusammenstellung der Vorträge. In meiner eigenen Forschung bezieht sich das auf die Ursprünge einer Bilddatenbank, eine kommerzielle Bildbibliothek, die das Batman-Archiv heißt, in Amerika sehr einflussreich ist. Und der Begründer dieser Bilddatenbank stammte aus Berlin und bewegte sich da im Kreis der funktionalen Typografiebewegung in den 20er Jahren in Berlin. Und das Problem, auf das diese funktionale Typografie reagierte, war das Problem der Ankunft der Fotografie und der technischen Möglichkeit in der Druckkunst, Fotos immer problemloser abdrucken zu können. Also es gibt eine Zeit, in der die Holzschnitte und Lithografien noch deutlich besser aussehen in der Druckkunst, und dann wird es aber möglich, dass Fotografien eingefügt werden in Texten. Und das bringt einen Umbruch in der schriftlichen Mitteilung, weil jetzt diese Fotos so viel präziser, so viel Information in den Text hineindrängen, dass sie die sprachliche Ebene des Textes unterminieren, auflösen, als ungenau sich darstellt. Und um diesem Problem zu begegnen, müssen die Topografen Schriftzeichen entwickeln, die mit der Anwesenheit von diesen informationsgeladenen Fotos umgehen können. Und darauf reagiert diese funktionale Typografie, und das ist eine Gruppe, in der Otto Bethmann der Gründer dieses Archivs, stark involviert war. Einer seiner Kollegen ist der Bibliothekar der Bibliothek in Leipzig gewesen, Julius Rodenberg. Der schreibt ein Werk, die Druckkunst als Spiegel der Kultur, und beschreibt die Druckkunst als Seismograph des Kulturlebens, als Schrittmacher der Geschichte. Also das ist ein ganz großes Band, und es geht aber primär um genau die Jahre 1920 bis 1940, in dem er die Einwirkung des veränderten Druckverfahrens auf die Konventionen und Gewohnheiten des Lesens und des Informationstransfers das untersucht. Und in diesen Untersuchungen, in dieser Begegnung mit dieser Frage der funktionalen Typografie, begann ich mir darüber bewusst zu werden, dass die Selbstverständlichkeit, mit der unser Arbeiten in Microsoft Word, mit also Word-Processing-Programmen und Textmöglichkeiten, die so ein ganz selbstverständliches Zusammenfügen von Schriftzeichen mit verschiedensten Formen von Visualisierung und grafischen Inhalten, die wir nicht hinterfragen, was wir da tun und was die, was die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit dieser verschiedenen Evidenzquellen sind, die wir so unbeschwert nebeneinander stellen. Das Ganze ist ja auch technisch gestützt und mechanisiert, dass das ganz selbstverständlich abläuft. Also die Fragen, die zu heftigen fachlichen Auseinandersetzungen geführt haben, die stellen sich gar nicht mehr. Und an der Stelle wurde für mich die Vermittlung von Wissen, von wissenschaftlichem Ergebnissen, die Vermittlung schon auf der Ebene des Druckes und der Informationen, die sich schon im Erscheinungsbild der Mitteilung alle mitkodiert werden. Da hat sich auch diese Frage nach den vollendeten Tatsachen gestellt, dass also die sozialen Verhandlungen, aber auch ihre ästhetisierte ihre ästhetisierte Vereinbarung ineinander übergehen und zusammenhängen. Also ein fließender Übergang da besteht. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Plakat der Ringvorlesung projiziert. Da sehen Sie die Vorträge. Vorträge, die sich aus Gästen, die nach Darmstadt reisen werden und in Darmstadt bekannten Persönlichkeiten zusammenstellen, die möglichst auch in meiner Hoffnung da auch mit den angloamerikanischen Diskussionen und den hiesigen vielleicht auch ein Dialog stattfinden kann. Und was auch auffällt, wir haben es nicht explizit benannt, aber wenn Sie die Namen erkennen, es ist ein Thema, das sich eignet für eine sehr interdisziplinäre Vorgehensweise. Es ist Kunstgeschichte und Kunsttheorie vertreten, Literaturtheorie, Museologie, Philosophie, Wissenschafts- und Technikgeschichte und Soziologie. Das sind die Methoden, die angewendet werden sollen, um den Begriff auszuarbeiten. Und außerdem wurde dieses Plakat zusammengestellt, und manche von Ihnen wissen es und dürfen es nicht verraten, und die anderen möchte ich fragen, warum dieses Plakat so gestaltet ist, wie es ist, was Sie da vor sich haben, was Sie sehen. Sie haben es jetzt lange auf sich wirken lassen, nicht unbedingt bewusst. Und diese Information der Ankündigung, die musste verteilt werden auf diese Weise. Das wurde entschieden, das Ihnen so zu präsentieren. Und Sie haben das hingenommen. Sie sind gekommen, Sie sind rechtzeitig erschienen. Es hat sich Ihnen das Wesentliche mitgeteilt. Ja, bitte?
Ich kenne den Hintergrund nicht, aber würde es interpretieren als ein Auge, bei dem man da hinten die Redner, sehen ja quasi, so ein Querschnitt durchs Auge.
Wunderbar. Ja? Sehr schön. Dazu gleich mehr. Aber das ist genau richtig. Es ist genau so entstanden, wie Sie das gerade vermutet haben. Und vielleicht zur Gestaltung des Plakats und wie es dazu gekommen ist. Also ich habe erstmal mich mit der die erste interessante Frage, die ich oft gestellt werde, ist, wie haben Sie das Plakat gemacht? Mit welcher Software haben Sie gearbeitet? Und das ist eine interessante Frage, weil ich diese Aufgabe an eine Grafikerin übergeben habe und das aber scheinbar inzwischen Techniken sind, die so verbreitet sind, dass man davon ausgehen könnte, dass das so jeder selber gestaltet. Also hier ist tatsächlich noch ein fachliches Einwirken von einer Grafikerin, die sehr bestürzt ist zu erfahren, dass man davon ausgeht, dass es sie nicht gibt. Und ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen, als ich ihr diese Aufgabe schickte. Eine Liste von Namen, Daten und die Bitte, ein Plakat. Und ich habe nicht die künstlerische Möglichkeiten dieser Aufgabe gesehen und wusste auch gar nicht, ob sie das jetzt übernehmen möchte. Und dann kam das so, die erste andere Mitteilung war, und wir haben natürlich ein Corporate Design an der Technischen Universität Darmstadt und diese Corporate Identity muss unbedingt umgesetzt werden. Und damit war jeder Rest an kreativem Ausdruck ausgeschlossen. Und als sie diese Vorgabe bekam, dann gleich ein bestürzter Anruf, also ich weiß nicht, wenn das keine vollendete Tatsache ist, diese Corporate Design, was kann ich da noch tun? Und dann löste sie das Problem, wie Sie sehen, dass die Corporate Identity zwar noch schattenhaft suggeriert da ist, aber auch überlagert von ihre eigenen Vorstellungen, wie man mit dem Thema umgehen könnte. Das war eine Lösung, die sie einbrachte. Und dann war die ganze Gestaltung der Inhalte, übrigens eine amerikanische Grafikerin, das kommt vielleicht noch erschwerend hinzu, weil sie natürlich die deutsche Sprache auch sehr, sehr wörtlich erlebt und versteht. Ringvorlesung, das konnte sie gleich erkennen, dass ein Ring die Lösung sein müsste und dass die Speakers als unser Diamant funkelnd im Zentrum in der Spektralfarbe der Edelstein dieser Ringvorlesung ausmachen. Also all das wurde da hineinkodiert und in der Wahl der Typografie, die war auch nicht aus Versehen, sondern die Typografie schöpfte sie dann aus dem, wo sie auch viele Möglichkeiten sieht. Das ist ein Freeware-Typografie, insofern nicht von einem Copyright bestimmt und ein Platzieren ihrer Affinitäten im Umgang mit diesen Fragen von Schriftzug. Dann Kleinigkeiten, dass gerade die Vollendung in dem etwas locker gehaltenen Schriftzug da nochmal, also die Vollendung ist genau das, was wir in Frage stellen wollen.